ARD. Brustkrebs, Rheuma, Reizdarmsyndrom. Das sind alles Krankheiten, die ganz unterschiedliche Ursachen haben können. Krebs ist nicht gleich Krebs und auch bei Rheuma unterscheidet man zwischen mindestens 100 verschiedenen Arten. Eine Therapie sollte also genau darauf ausgerichtet sein, auf die jeweilige Person und ihre Krankheit. Daher hat sich schon vor rund 25 Jahren der Begriff personalisierte Medizin herausgebildet. Es gab und gibt einen regelrechten Hype darum mit großen Heilsversprechen. Wie sieht es heute aus? Darum geht es in dieser Ausgabe von IQ, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Daniela Remus.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Fangen wir mal ganz grundlegend an, nämlich mit einer Begriffsklärung. Mit dem Schlagwort personalisierte Medizin verbinden sich einige Versprechen. Mehr Heilung, mehr Patientensicherheit. Für mich schwingt dabei mit, dass jede und jeder von uns ganz individuell behandelt werden soll. Und dass unterschiedlichste Faktoren, also nicht nur Alter und Geschlecht, sondern auch psychische Verfassung, die Aktivität des Immunsystems, meine genetische Ausstattung und auch meine Lebensumstände bei der Diagnostik und Behandlung meiner Krankheit eine zentrale Rolle spielen, sodass ich mit einer eigens für mich designten Therapie wieder gesund werde. Eine Medizin eben, die genau auf meine Person ausgerichtet ist. Maßgeschneidert. Das stimmt zuversichtlich. Aber das ist mit der personalisierten Medizin nicht unbedingt gemeint. Der Begriff sei ungenau, erklärt der Pathologe Manfred Dietl, emeritierter Professor von der Charité in Berlin und stellvertretender Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. Denn eigentlich sind in dem Versprechen von der maßgeschneiderten Medizin zwei verschiedene Konzepte enthalten. Präzisionsmedizin und personalisierte Medizin. Die können zusammenpassen, müssen es aber nicht.
Man muss furchtbar aufpassen mit den Begriffen.
Deshalb möchte Manfred Dietl den Begriff der personalisierten Medizin gar nicht erst verwenden.
Es ist ja eigentlich in der internationalen Literatur auch mehr von Präzisionsmedizin die Rede. Das sollte man auch im deutschen Raum gebrauchen, weil das heißt, dass präzise gegen eine bestimmte Struktur oder ein bestimmtes Bakterium oder eine Mutation etwas getan werden kann, was nicht unbedingt personalisiert ist.
Die sogenannte Präzisionsmedizin zielt nämlich darauf ab, eine Veränderung, die ursächlich ist für eine Erkrankung, präzise zu bekämpfen. Und zwar unabhängig davon, ob ein einziger Mensch an dieser Erkrankung leidet oder 1.000 oder 100.000. In dieser Folge von IQ, Wissenschaft und Forschung stehen zwei Fachgebiete im Fokus. Die Onkologie und die seltenen Erkrankungen. Beide wecken die Hoffnung, mit einer Kombination von Präzisionsmedizin, also dem Erkennen biologischer Strukturen einerseits und Individualisierung andererseits, zukünftig mehr Menschen heilen zu können. Gucken wir uns zunächst an, was die Onkologie mit präzisionsmedizinischer Forschung bereits auf ihrem Habenkonto hat. Beispielsweise die Erkenntnis, dass unter den Oberbegriff Krebs mindestens 300 verschiedene Tumorerkrankungen fallen. Deswegen sind zum Beispiel auch Brustkrebs und Brustkrebs in ihrer Ursache nicht identisch, sondern extrem unterschiedlich, genetisch, aber auch in ihrer Hormonabhängigkeit. Kontinuierlich kommen neue biologisch-wissenschaftliche Erkenntnisse hinzu mit messbaren Folgen. Viele Krebsarten sind für die knapp 500.000 Menschen, die jedes Jahr in Deutschland neu an Krebs erkranken, längst kein Todesurteil mehr. Sondern eher mit einer chronischen Krankheit vergleichbar, sagt Professor Carsten Bokemeyer. Er leitet das Zentrum für Onkologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Also man versteht mehr über die Krebsentstehung, sieht, welche Dinge eine Rolle spielen und versteht aber auch, und dazu muss man natürlich spezifisch Medikamente entwickeln, wie man das dann auch entsprechend behandeln kann. Also die Medikamente zum Teil resultieren erstmal aus dem Wissen, dass man versteht, was verändert ist und dann ein Medikament entwickelt, das diese Veränderung gezielt beeinflusst.
Eine entscheidende Grundlage für diesen Erkenntnisfortschritt bei den Tumorursachen ist das Wissen um das menschliche Genom, also das menschliche Erbgut. 2001 wurde es erstmalig entschlüsselt und veröffentlicht. Heute ist es bei einer neu auftretenden Krebserkrankung selbstverständlich, das Tumorgewebe zu sequenzieren, also auf genetische Mutationen zu untersuchen. Zu Beginn der 2000er Jahre war diese Erbgutanalyse ein extrem aufwendiges, zeitintensives und kostspieliges Verfahren. Heute ist das anders. Dank technologisch-technischer Weiterentwicklungen geht das Sequenzieren deutlich schneller und ist auch viel günstiger als noch vor 20 Jahren. Mit der Folge, dass sich in vielen Fällen nicht nur die Diagnostik, sondern auch die Behandlung von Tumorerkrankungen deutlich verbessert hat, betont der Onkologe Carsten Bokemeyer.
Ein Beispiel ist immer das Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs, wo man bestimmte Veränderungen finden kann, Mutationen in Genen, die dazu führen, dass die Tumorzellen einen Wachstumsvorteil haben und wo es Medikamente gibt, die genau diesen Weg dieses Wachstumsvorteils wieder abschalten können. Und dann kann mit einem solchen Medikament, was oft Tablettentherapien sind, eben das Fortschreiten der Krankheit über Jahre zum Teil verhindert werden. Über 2-3 Jahre keine Chemotherapie, sondern eine einzige Tablettentherapie, die den Tumor konstant hält oder zurückdrängt und dann konstant hält.
Klar ist, diese Möglichkeit, Tumore genetisch zu analysieren, ist die Voraussetzung, um überhaupt präzisionsmedizinisch und damit zielgerichtet zu behandeln. Aber die Medizin geht bei der Ursachensuche mittlerweile noch eine Ebene weiter. Sie nutzt sogenannte molekulare Analysen, also einen sehr kleinteiligen, nämlich molekularbiologischen Blick auf und in die Tumorzellen, erklärt Professor Boris Fese. Der Genforscher leitet die Forschungsabteilung Gen- und Zelltherapie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Das Ziel besteht eigentlich darin, jeden Tumor zu sequenzieren und dann zu sagen, das sind die wichtigsten Mutationen. Und zum anderen auch das Risiko abzuschätzen, wird der Tumor streuen, wie schnell wird er streuen und solche Sachen. Das kann man dann in Zukunft viel besser aus der molekularen Analyse sehen als aus dem reinen Draufschauen auf die Zellen, sagen wir mal.
Je genauer die Forschenden diese molekularen Prozesse in einem Tumor verstehen, so die Theorie dahinter, desto effektiver könnten sie nach Wirkstoffen oder anderen Therapiemöglichkeiten suchen, um exakt diese Prozesse zu stören und zu verhindern. Und tatsächlich bewährt sich diese Methode bei einzelnen Tumorarten. Zum Beispiel beim hormonabhängigen Brustkrebs. Aber in den meisten Fällen erwachse aus diesen Diagnosen noch keine Therapien, räumt Carsten Bokemeyer ein. Nur jede fünfte Patientin, jeder fünfte Patient profitiert bisher signifikant davon, weil die Forschenden zwar durch diese Tests zelluläre Besonderheiten identifizieren, aber keine Therapie dagegen haben. Neben dieser Methode, präzisionsmedizinisch gegen Tumore vorzugehen, haben Forschende in der Onkologie aber auch Therapieansätze entwickelt, die tatsächlich personalisiert und individuell sind. Zum Beispiel in der Immuntherapie. Die Idee, das Immunsystem so zu mobilisieren, dass es die Tumorzellen, die ihm zuvor entgangen sind, entdeckt und eliminiert. Dazu gehören beispielsweise die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Sie bringen spezielle T-Zellen, umgangssprachlich oft auch als Killerzellen bezeichnet, in die Lage, sich gegen die Tumorzellen zu wehren, erklärt Carsten Bokemeyer, der die Krebsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg leitet.
Das sind Moleküle, die den Abwehrzellen des Körpers, den sogenannten T-Zellen, erlauben, die Tumorzelle doch wieder anzugreifen, indem sie diesen Kontrollpunkt, diesen Checkpoint blockieren und dann der Tumorzelle das Signal wegnehmen, mit dem die Tumorzelle sich gegen die T-Zelle wehren würde. Und so normalerweise sagt die Tumorzelle mit diesem Signal, hey, ich gehöre hierher, mich darfst du nicht attackieren. Und jetzt blockiert man dieses Signal und auf einmal kann die T-Zelle die Tumorzelle wieder erkennen.
Bei 15 Tumorarten verbessert diese Therapie die Prognosen bereits heute deutlich. Etwa ein Viertel der Patienten profitiert davon dauerhaft. Vor allem beim schwarzen Hautkrebs, dem Melanom, kann durch die Checkpoint-Hämmer die Erkrankung kontrolliert werden, und zwar bei einem Drittel der Patienten. Aber wie schon diese Größenordnungen deutlich machen, der Ansatz funktioniert längst nicht bei allen Patienten und allen Tumoren. Und es existieren noch kaum verlässliche Kriterien, um prädiktiv, also vorher, einzuschätzen, ob und wie erfolgreich die Therapie sein wird. Und noch eine Einschränkung. Es kann durch die Aktivierung des Immunsystems zu Nebenwirkungen kommen, die sogar schwer und lebensbedrohlich verlaufen können. Die zweite Immuntherapie, die zugelassen und bereits im Einsatz ist, heißt KT-Zelltherapie. Bei dieser zellulären Immuntherapie werden spezielle T-Zellen aus dem Körper entnommen, im Labor genetisch verändert und dann in den Körper zurückgegeben, erklärt der Onkologe Professor Dirk Jäger, der am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg die Abteilung für medizinische Onkologie leitet.
Man schafft echte Killerzellen, die man einprogrammiert hat, töte alles, was das Merkmal X trägt. Man weiß in der Klinik, dass solche KT-Zellen vor allem bei hämatologischen Erkrankungen, also Lymphomen, Leukämien, sehr effektiv sein können. Und da haben sie auch bisher jetzt die Zulassung bekommen.
Das Ziel, wie bei den Checkpoint-Hämmern, die Immunzellen sollen die Tumorzellen effektiver entdecken und beseitigen, als das vorher der Fall war.
Die Zellen werden tatsächlich personalisiert hergestellt im Moment. Wir nehmen also die Zellen von dem Patienten, verändern die genetisch und geben die nur diesem Patienten zurück. Und die Zellen würden dann auch keinem anderen Patienten was nützen. Das erklärt auch ein bisschen den hohen Preis dieser Therapie und auch den Aufwand und die Zeit, die man dafür braucht.
Rund ein Drittel der Patientinnen und Patienten profitiert von dieser Therapie, betont Boris Fese. Sie gelten danach als geheilt. Mit den herkömmlichen medizinischen Verfahren hätten sie dagegen keine Chance gehabt zu überleben.
Dann ist es ein großer Teil der Patienten, die über eine unterschiedlich lange, aber durchaus relevante Zeit profitieren. Also dann ist der Krebs weg, kommt dann vielleicht irgendwann wieder. Auch da immer im Vergleich auch zur Chemotherapie sicher ein guter Gewinn an Lebensqualität und an Lebenszeit natürlich vor allem. Bei wenigen Patienten ist es so, dass die relativ schnell einen Rückfall kriegen.
Und nicht selten versterben die Erkrankten, bevor die rettenden KT-Zellen fertig sind. Denn die Herstellung im Labor dauert noch immer mehrere Wochen, auch wenn sich dieser Prozess in den letzten 5 Jahren enorm beschleunigt hat. Außerdem, auch diese Immuntherapie kann zu schweren Nebenwirkungen führen. Es kommt nämlich manchmal zu einem sogenannten Zytokinsturm. Eine lebensbedrohliche Überreaktion des Immunsystems, die nur auf einer Intensivstation angemessen behandelt werden kann. Aber trotz dieser Einschränkungen gilt die KT-Zelltherapie als Hoffnungsträger in der Onkologie. Auch im Fachgebiet der seltenen Erkrankungen sehen die Forschenden große Chancen, die sich mit einer personalisierten Präzisionsmedizin bieten, erklärt Professor Rebecca Schüle-Freier. Sie leitet das Zentrum für seltene neurologische Erkrankungen am Universitätsklinikum in Heidelberg.
Bei den vielen seltenen Erkrankungen ist es eben so, dass wir nach wie vor keine spezifischen Therapien haben. Es gibt für 95% der seltenen Erkrankungen keine spezifische Therapie. Und das ist ein Riesendilemma, denn seltene Erkrankungen für sich sind selten, aber wir denken doch, dass etwa 30 Millionen Menschen in der EU von einer seltenen Erkrankung betroffen sind.
Rund 8000 seltene Erkrankungen haben die Forschenden bisher identifiziert. Häufig verursacht durch eine einzige genetische Mutation. Betroffen sind von jeder einzelnen Erkrankung oft nur wenige 100 Menschen, manchmal aber auch nur 5 bis 15 Patienten weltweit. Und das ist ein Problem. Denn es bedeutet, abgesehen von der aufwendigen Diagnostik, dass die herkömmlichen Entwicklungs- und Zulassungsregularien für Medikamente nicht greifen, weil die Fallzahlen zu gering sind. Und das wiederum heißt, dass auch die Pharmaunternehmen oft wenig bis kein Interesse an diesem Forschungsgebiet haben, weil es sich nicht rechnet, Medikamente für so eine kleine Patientengruppe zu entwickeln.
Es muss halt wirklich einer für jede dieser, wir sagen 8000 seltenen Erkrankungen, tatsächlich eine Therapie entwickeln. Und das ist die wahre Challenge. Denn diese definierte Ursache, dass wir wissen, ein Gendefekt führt zu einer seltenen Erkrankung, ist einfach auch ein Vorteil.
Weil es beim präzisionsmedizinischen Ansatz ja oft nur um ein Gen geht. Das ist anders als bei den Demenzerkrankungen beispielsweise.
Gerade wenn Sie an so komplexe neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer denken, das sind so komplexe Erkrankungen, dass wir oft gar nicht wissen, wo müssen wir den therapeutischen Hebel ansetzen, um wirkungsvolle Therapie zu machen.
Deshalb sei das Gebiet der seltenen Erkrankungen ideal für den Ansatz einer maßgeschneiderten Medizin, sagt die Wissenschaftlerin. Vielleicht sogar der Prototyp für diese innovative Herangehensweise, eben weil es bei den seltenen Erkrankungen ansonsten wenig Heilungschancen für die Betroffenen gibt.
Bei den seltenen Erkrankungen, wo wir einen Gendefekt haben, wissen wir, wenn wir das Gen reparieren, dann können wir diese Erkrankung verhindern oder eben auch behandeln.
Hoffnung und auch Zuversicht schöpft Rebecca Schüle-Freier aus einem spektakulären Einzelfall, der 2019 gezeigt hat, dass es geht, ein Medikament für einen einzigen Menschen zu entwickeln. Damals wurde die 8-jährige Mila, die an einer seltenen Hirnerkrankung litt, mit einer eigens für sie entwickelten Gentherapie behandelt.
Was das Bahnbrechende war, ist, dass durch Mila sichtbar wurde, dass es erstens mal technisch machbar ist, ein Medikament für nur eine Person zu entwickeln. Und was spektakulär war, dass das von der Diagnosestellung bis zur ersten Behandlung in 11 Monaten gelungen ist.
Viele Symptome haben sich dadurch deutlich verbessert. Trotzdem erlag Mila im 3. Jahr der Behandlung den Folgen ihrer seltenen Erkrankung. Üblicherweise dauert es Jahre, bis die Ursache einer seltenen Erkrankung identifiziert ist. Und nicht wenige der Patientinnen und Patienten versterben, bevor eine Therapie für sie hat entwickelt werden können. Um diesen Prozess zu beschleunigen, wollen Forschende wie Rebecca Schüle-Freier verallgemeinerbare, molekulare Prozesse identifizieren, die die Ursache für mehrere dieser seltenen Erkrankungen sind. Sie suchen also ein Behandlungsprinzip, das generell funktioniert, so wie beispielsweise die KT-Zelltherapie, das aber auch individualisiert werden kann für jeden einzelnen Patienten. Auch das wie die KT-Zelltherapie. Das innovative Verfahren, mit dem das neuartige RNA-Medikament für Mila hergestellt wurde, taugt möglicherweise als Blaupause dafür, sagt die Wissenschaftlerin.
Ein ähnliches Prinzip versuchen wir auch bei der personalisierten Gentherapie oder genetischen Therapie zu gehen, indem wir sagen, uns ist es eigentlich egal, also welche Erkrankung das ist, sondern wenn wir ein bestimmtes Therapieprinzip haben, dann können wir alle Mutationen von diesem Typ behandeln, egal ob das jetzt zu Erkrankung A, B oder C führt.
Der Vorteil dieses Vorgehens: Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte müssten nicht jedes Mal bei Null anfangen, um eine wirksame Therapie zu entwickeln. Und damit beschleunigten sich die Verfahren enorm. Die Überlebenschance der Patientinnen und Patienten stiegen deutlich. Dabei gibt es allerdings eine Herausforderung. Und die betrifft die Zulassungsstudien. Denn je weniger Menschen von einer Krankheit betroffen sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dafür nach herkömmlichen Standards klinische Studien durchzuführen. Deshalb fordert die Neurologin Rebecca Schüle-Freier, auch das Konzept für Zulassungsstudien müsse überdacht werden, um die personalisierte Präzisionsmedizin weiter zu etablieren, nicht nur im Bereich der seltenen Erkrankungen.
Bei der Entwicklung dieser Regulatorik hat natürlich niemand an personalisierte Therapien gedacht. Und so sind viele der Vorgaben, die es gibt, durch personalisierte Therapie Entwicklung überhaupt gar nicht zu erfüllen. Das heißt, das ist so eine zweite Ebene neben der Standardisierung, an der wir arbeiten müssen, dass es überhaupt regulatorische Pathways, Vorgaben gibt, die realistisch sind, die man erfüllen kann, die auf der anderen Seite aber eben auch Sicherheit geben, dass wir alle nach gewissen Qualitätsstandards arbeiten und nicht so eine Art Cowboy-Medizin entsteht, dass jeder denkt, ich kann doch sowas auch.
Mein Zwischenresümee. Vieles von dem, was ich hier in Sachen maßgeschneiderte Medizin schwerpunktmäßig vorgestellt habe, klingt vielversprechend. Aber noch sind viele Fragen offen. Für wie viele Krankheiten wird sich diese Art der Medizin in Zukunft einsetzen lassen? Und, worüber ich bisher noch gar nicht gesprochen habe, wie steht es um die Ressourcen und um die Finanzierung dieses enorm aufwendigen Konzepts? Kritische Stimmen monieren, dass Präzisionsmedizin nicht die Zukunft der Medizin sein kann, weil sie extrem teuer ist. Die KT-Zelltherapie beispielsweise kostet heute rund 250.000 Euro, nur das Präparat, ohne weitere Behandlungen. Deshalb sieht auch Genforscher Boris Fese die Finanzierbarkeit durchaus kritisch.
Insofern ist das dann schon immer noch eine sehr teure Behandlung, die wir uns im Moment dadurch, dass es nur bei zwei Blutkrebsarten Zulassungen gibt, sicherlich noch ganz gut leisten können. Wenn das jetzt wirklich bei sehr häufigen Krebserkrankungen funktionieren würde, wäre das wahrscheinlich nur ganz schwer finanzierbar für das Gesundheitssystem, muss man sagen.
Wie soll unser Gesundheitssystem die zusätzlichen Kosten, die damit einhergehen, finanzieren? Oder wird die Konsequenz zwangsläufig heißen, dass in Zukunft nur diejenigen davon profitieren, die sich das Ganze leisten können?
Auch da muss man sich natürlich fragen, wie lange können wir das mit diesen Preisen und wie können wir diese Medikamente längerfristig günstiger anbieten? Ja, das steht außer Frage, weil dieses Preisniveau jetzt nicht die nächsten 10 Jahre so bleiben kann. Ein Patient, der so behandelt wird, kostet das 10- bis 100-fache von dem, was er je in seinem Leben in die Krankenkasse eingezahlt hat. Und da kann sich jeder ausrechnen, dass das auf die Dauer nicht für eine Vielzahl von Behandelten irgendwann mehr möglich ist in dem System. Dann bricht das natürlich zusammen.
Allerdings gibt es bestimmte Bereiche, wo die Kosten der personalisierten Präzisionsmedizin im Vergleich zur Onkologie durchaus überschaubar sein könnten. Hier ein weniger bekanntes Beispiel aus der Ernährungsmedizin.
Die Ernährung, wie wir sie aktuell betreiben, basiert ja sehr auf generischen Ernährungsempfehlungen. Das heißt, iss mal mehr mediterran oder reduziere deinen Salzkonsum, verwende gute Fette. Das sind alles Dinge, die jetzt nicht prinzipiell falsch sind, aber die möglicherweise nicht immer zielführend sind.
Deshalb geht Christian Sina, Professor für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck, mit seiner Forschung einen anderen Weg. Er hat festgestellt, dass die Stoffwechselabläufe von Mensch zu Mensch extrem unterschiedlich sein können und dass es deshalb notwendig ist, im Krankheitsfall Ernährungsempfehlungen zu personalisieren. Mit verschiedenen Studien konnte er bereits zeigen, dass sich die Heilungschancen für Menschen mit dem Reizdarmsyndrom oder einem Diabetes Typ 2 entscheidend verbessern können, wenn sie personalisiert, also individuell behandelt werden.
Wenn ich jetzt weiß in der Personalisierung, ich kann Ihnen sagen, welche Lebensmittel bei Ihnen die Dinge sind, die Ihren Blutzuckerspiegel ansteigen lassen und welche eben den Blutzuckerspiegel stabil lassen, dann ist das eine Form der Personalisierung, die ja, wir mittlerweile seit 10 Jahren ja auch machen. Und wo wir zum Beispiel so Erkrankungen wie Migräne, aber auch Typ-2-Diabetes, wir haben gerade neue Daten zum Reizdarmsyndrom, dass wir dort mit diesem Konzept therapeutische Erfolge verbuchen können.
Damit könnten wir alle gesünder leben und älter werden, so das Versprechen, das damit einhergeht. Fest steht, die maßgeschneiderte Medizin, präzise und personalisiert, ist ein Glücksfall für viele Menschen. Deswegen forscht man auch schon in der Immunologie, Rheumatologie oder Kardiologie an diesem Ansatz. Die personalisierte Präzisionsmedizin bietet Menschen die Chance, ihre tödlichen Krankheiten zu überleben und häufig sogar mit einer hohen Lebensqualität. Andere können zumindest ein besseres Leben führen. Aber dadurch verbessert sich, zumindest bisher, noch nicht die Versorgungsqualität für alle Erkrankten, sondern nur für einige wenige. Wie dieser Ansatz in Zukunft breiter finanziert und auch auf seine Evidenz abgesichert werden kann, das sind Fragen, die es noch zu klären gilt. Das war IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema maßgeschneiderte Therapien, wenn Medizin personalisiert und präzise ist. Mein Name ist Daniela Remus. Und noch ein Hörtipp in Sachen Medizin. Und zwar geht's da um Ersatzteile für den Körper. Wie sicher sind Medizinprodukte? Diese Frage stellen wir in einer anderen Folge von IQ, Wissenschaft und Forschung. Den Link findet ihr in den Shownotes.